Überall hin, nur nicht zurück nach Italien, fleht uns die junge, schwangere Mutter aus Syrien an. Kurz vor Weihnachten bittet eine vierköpfige Familie den Kirchenvorstand der Gnadenkirche, ihr Kirchenasyl zu gewähren. Der Familie droht eine Rücküberstellung nach Italien, in das Land, das sie bei ihrer Flucht aus Syrien zuerst betreten haben und das nun zuständig sein soll.
So erzählt Hans-Christian Engler, Pastor der Gnadenkirche in Cuxhaven, über die Bedeutung, die ein Kirchenasyl für Menschen haben kann. Wenn der Asylantrag abgelehnt wird, hat das oft schwere Folgen für die betroffene Person. Die Sicherheit ist im Regelfall nicht gewährt. Für manche Menschen ist dann ein Kirchenasyl eine letzte Lösung. Das Kirchenasyl gibt es in Deutschland seit 1993 und die Einführung des Kirchenasyls als solches wird am 30. August gefeiert. Wie es zum ersten Kirchenasyl kam, erzählt Hanna Rackhaus-Letrü vom Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg e.V.
Dieser 30. August, den haben wir deshalb gewählt, weil damals der politische Flüchtling Kemal Altun, der aus der Türkei kam und dorthin wieder abgeschoben werden sollte, der hat sich an diesem Tag aus dem Gerichtsgebäude, aus dem Fenster gestürzt und ist gestorben. Und der Pfarrer hier von Heiligkreuz, der war dabei und hat das mitbekommen. Und das war natürlich ein Eindruck und das war natürlich ein Einschnitt, der deutlich gemacht hat, wow, was passiert mit diesen Menschen, die so eine Angst haben vor Abschiebung, dass sie sich in den Tod stürzen. Und unter diesem Eindruck öffnete sich sozusagen dieser Blick für diese Menschen, die dann hier ein paar Monate später im Oktober plötzlich vor der Tür standen. Es war dann eine Familie, die abgeschoben werden sollte und wo dann der Pfarrer gesagt hat, das darf ich gar nicht wieder zulassen, dass aus dieser Angst heraus Menschen den Tod lieber suchen, als dass sie abgeschoben werden. Und damit begründete er quasi mit diese Kirchenasylbewegung, indem er gesagt hat, ich nehme die jetzt erstmal hier in den Schutz. Diese jahrhundertealte Tradition, die Kirche als Schutzraum, das nehme ich jetzt ganz direkt und gewähre diesen Familienschutz.
Jürgen Quandt, der Pfarrer, der das erste Kirchenasyl in Gang brachte, wurde dabei durch andere ähnliche Bewegungen außerhalb von Deutschland inspiriert. Über eine dieser Bewegungen, dem Sanctuary Movement aus den USA, spricht Ulrike Lagru vom Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V.
Bevor 1983 in Berlin-Kreuzberg das erste Kirchenasyl ausgesprochen wurde, also Berlin-West damals, gab es in verschiedenen europäischen Ländern, aber vor allem in den USA, etwas, was sich Sanctuary Movement nannte. Das bedeutete an der südlichen Grenze der USA, dass die Menschen, die von Mexiko aus über die Grenze kamen, in Kirchen aufgenommen wurden und von dort aus mit Bussen Richtung Nordstaaten oder sogar Kanada transportiert wurden, weil es in den USA zu der Zeit kein einheitliches Asylrecht gab. Das haben die dann 1985 erwirkt, auch durch die Sanctuary-Bewegung. Und der Pfarrer Jürgen Quandt aus Berlin war dort gewesen und hatte das sozusagen gesehen, wie das dort funktioniert. Und auch davon inspiriert wurde dann 1983 das erste Kirchenasyl in Deutschland ausgesprochen.
Das Kirchenasyl gibt es in Deutschland nun also seit 1983. Doch seither hat sich einiges an der Arbeit rund um Kirchenasyle verändert. So erklärt Ulrike Lagru, dass es seit einigen Jahren eine Tendenz der Verrechtlichung gibt. Spüren kann man das laut Ulrike Lagru zum Beispiel an einer Vereinbarung zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem Bundesministerium und den großen Kirchen von 2015. Denn auch wenn es keine genauen Gesetze für Kirchenasyle gibt, gibt es durch diese Vereinbarung von 2015 mehr oder weniger eine Regelung, wie ein Kirchenasyl ablaufen soll. Außerhalb dieser Verrechtlichung gab es auch immer mehr Austausch zwischen den Kirchen und den Arbeitenden rund um Kirchenasyle.
Das ist ja ganz wichtig und ganz wertvoll, dass wir in diesen Jahrzehnten dieser Kirchenasylbewegung das so weiterentwickeln konnten und eben dann die Netzwerke sich untereinander auch austauschen über, was ist gerade die Situation, wo gibt es gerade große Probleme oder Herausforderungen. Genau, also eine ganz gute Sache, die dann mündete eben auch in die Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft als Dachverband.
Erzählt Hanna Rackhaus-Letrü vom Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg e.V. Zu Beginn der Kirchenasylbewegung ging es bei den meisten Kirchenasylen darum, die Menschen vor einer Abschiebung in ihr Herkunftsland zu schützen. Seit 2013 hat sich das verlagert.
In den letzten Jahren gibt es seit 2013 eine Tendenz, dass wir fast nur noch Dublin-Kirchenasyle machen, so nennen wir die.
Dublin-Kirchenasyle bekam ihren Namen durch die Dublin-3-Verordnung. Was diese Dublin-3-Verordnung genau bedeutet, das erklärt Hanna Rackaus-Littrü vom Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg e.V.
Dort, wo ein Mensch zuerst seinen Fingerabdruck abgegeben hat, wo der zuerst registriert wurde, dieses Land ist zuständig für den Asylantrag. Und die Menschen, die nach Deutschland kommen und hier und um Asyl bitten, da wird gar nicht nach dem Fluchtgrund gefragt, sondern es wird erstmal nur geguckt, sind wir als Deutschland überhaupt zuständig? Dann wird in diese Kartei geguckt, in dieses Register und dann sieht man, ach nee, wieso, Fingerabdruck war aber doch in Polen als Beispiel, ja. Und dann heißt es, wir sind gar nicht zuständig, Polen ist zuständig und du sollst innerhalb der nächsten 6 Monate sollst du zurück nach Polen, damit du dort deinen Antrag stellen kannst.
Sobald deine Person den Bescheid bekommen hat, dass sie durch die Dublin-3-Verordnung in ein anderes EU-Land abgeschoben werden soll, läuft eine Frist von 6 Monaten zur Umsetzung dieser Abschiebung. Mit dem Kirchenasyl gibt es die Möglichkeit, sich diese 6 Monate der Abschiebung zu entziehen. Nachdem die 6 Monate Frist abgelaufen ist, muss dann das Land, in dem sich die geflüchtete Person zurzeit aufhält, ihr Asylverfahren übernehmen. Im Jahr 2019 wurde diese 6-Monate-Frist auf bis zu 18 Monaten erhöht, was kurzfristig dazu führte, dass es weniger Kirchenasyle gab, da fast jede Person doppelt so lange einen Aufenthaltsplatz brauchte. Der Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. klagte gegen diese Erhöhung.
Dann haben wir sehr erfolgreich bei den Verwaltungsgerichten dagegen geklagt. Und geschaut, dass in jeder, also fast jede Verlängerung auf 18 Monate angefochten wurde und haben dann auch tatsächlich obergerichtliche Entscheidungen erwirkt, die dann dazu geführt haben, dass sie im Januar 2021 das auch wieder zurückgenommen haben und jetzt diese Fristverlängerung im Kirchenasyl nicht mehr stattfindet. Das heißt, wir sind wieder bei den 6 Monaten, außer die Person war, bevor sie ins Kirchenasyl gekommen ist, schon als untergetaucht gemeldet, dann läuft eine Frist von 18 Monaten.
Seit Anfang 2021 haben die meisten Dublin-Kirchenasyle also wieder eine Frist von 6 Monaten. Für Ulrike Lagru vom Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. ergibt die Dublin-3-Verordnung und die damit verbundenen Dublin-Kirchenasyle jedoch generell keinen Sinn.
Zum Beispiel im ersten Halbjahr 2022 18.026 Menschen von Deutschland aus in einen anderen EU-Staat abgeschoben wurden im Rahmen der Dublin-Verordnung. Und gleichzeitig aber 17.066 nach Deutschland aus anderen EU-Staaten. Das heißt, es ist eine Differenz von irgendwie 60 Personen, ne? Bei 17.000, 18.000. Also das bedeutet, das ist einfach ein einziger Verschiebebahnhof, der viel Energie und Geld kostet innerhalb von Europa. Aber sozusagen selbst wenn das Ziel wäre, dass weniger Leute in Deutschland Asyl beantragen oder Asyl bekommen, macht es überhaupt keinen Sinn, über 18.000 Leute abzuschieben und gleichzeitig über 17.000 Leute nach Deutschland aufzunehmen im Rahmen der gleichen Verordnung, ne?
Deutschland könnte dabei diesem sogenannten Verschiebebahnhof ganz einfach selbst ein Ende setzen.
Ich finde die Absurdität davon, dass diese Dublin-Verordnung weiter aufrechterhalten wird und das BAMF nicht gerade in den Fällen, wo einfach so offensichtlich ist, dass diese Personen in Deutschland bleiben müssen, und das ist ja bei den Kirchenasylfällen so, einfach einen Selbsteintritt macht. Also Deutschland könnte bei allen diesen Personen einfach sagen, okay, ihr habt gute Gründe, warum ihr hier sein wollt, dann machen wir einen Selbsteintritt und dann ist die Frist direkt abgelaufen. Also dann muss man nicht mehr die 6 bzw. 18 Monate warten.
Kirchenasyle, bei denen es nicht um ein Dublin-Verfahren geht, gibt es mittlerweile immer seltener. Und für diese Kirchenasyle gibt es dann auch keine klaren Regelungen, wie zum Beispiel die 6-Monate-Frist bei den Dublin-Verfahren. Darüber, wie man mit bestehenden Regelungen und mit solchen unklaren Regelungen umgehen soll, darüber tauschen sich Menschen in der Kirchenasylbewegung untereinander aus. Vereine wie der Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. und der Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg e.V. sind dabei verantwortlich für die Vernetzung und Koordination zwischen den einzelnen Kirchen. Außerdem dienen sie als Beratungsstelle für Menschen, denen eine Abschiebung droht, oder für Kirchengemeinden, die selbst Teil der Kirchenasylbewegung werden möchten.
Das Schöne bei der Kirchenasylbewegung ist, dass sie eigentlich eine Basisbewegung ist. Das heißt, jede Gemeinde oder jede religiöse Gemeinschaft kann entscheiden, Kirchenasyl zu machen. Das ist also nichts, was sozusagen von oben kommt, sondern das wird lokal entschieden.
In Deutschland gibt es dabei sehr viele Vereine und Kirchengemeinden, die sich an der Kirchenasylbewegung beteiligen. Außerhalb von Deutschland gibt es ähnliche Bewegungen, die funktionieren jedoch etwas anders.
Kirchen und auch andere Gotteshäuser, also sämtliche religiöse Orte des Gebets, sind immer Schutzraum. Und Menschen suchen dort Schutz und finden dort Schutz. Und das ist, würde ich sagen, immer schon so. In der so spezifischen Situation in Deutschland mit den Staatskirchenverträgen und dem doch der engen Verbindung zwischen Kirche und Staat im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern, ist es sozusagen möglich für die Kirche zu sagen, ja, wir haben hier diese Person jetzt bei uns und kommt hier bitte nicht rein. In den Niederlanden zum Beispiel ist das ein bisschen anders, aber da gibt es ein Gesetz, das besagt, dass die Polizei ein laufendes Gerichtsverfahren, eine laufende Parlamentssitzung oder einen laufenden Gottesdienst nicht unterbrechen darf. Deshalb haben die dort vor einigen Jahren ein Kirchenasyl gemacht, was ein 24-Stunden-Gebet war, was sie über, also ein einziger Gottesdienst, der über 3 Monate Tag und Nacht lief und damit erwirkt haben, dass mehrere hundert Kinder und Jugendliche plus ihre Familien einen Aufenthalt in den Niederlanden bekommen haben.
So Ulrike Lagru vom Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. Zwischen den verschiedenen Bewegungen weltweit gibt es auch stetig eine Vernetzung, um sich auszutauschen. Diese Vernetzung zeigt, dass es weltweit Interesse daran gibt, Menschen in schwierigen Situationen wie vor einer Abschiebung zu schützen. Viele Menschen, die sich am Kirchenasyl beteiligen, sind außerdem der Meinung, dass das Kirchenasyl einfach nur eine aktive Auslebung des christlichen Glaubens ist. So auch der Pfarrer Dr. Gottfried Martens.
Genauso wenig wie ich, was weiß ich, einem hungrigen Menschen einfach nur sagen kann, Jesus liebt dich und man schickt ihn weg, sondern man ihm natürlich dann auch was zu essen gibt. So ist es auch in diesem Bereich so, wenn ich sehe, jemand ist in Lebensgefahr, ich würde mich vollkommen unglaubwürdig machen, wenn ich dann nicht auch tätig würde.
Doch dieser Glauben wird auch immer wieder genutzt, um gegen Kirchenasyle oder Asyle generell zu argumentieren. Pfarrer Dr. Gottfried Martens berichtet über solche Auseinandersetzungen.
In einem Anhörungsprotokoll, da sagte der Entscheider zum Schluss, Sie sagen, dass Sie an ein ewiges Leben glauben. Dann sollte es für Sie kein Problem sein, wenn Sie in den Iran zurückgehen werden und tatsächlich zur Todesstrafe verurteilt werden. Denn so werden Sie ein ewiges Leben bekommen, was Sie auch bestreben. Sowas lesen wir Woche für Woche.
Obwohl es also generell von vielen Menschen eine Akzeptanz für Kirchenasyle gibt, gibt es immer noch sehr viele Menschen, die versuchen, gegen das Kirchenasyl vorzugehen. So zum Beispiel auch Teile der Politik.
Also es gibt sozusagen diese Rhetorik immer wieder von Seiten der Politik zu sagen, ja, menschlich könnten sie das ja verstehen, warum Kirchenasyl gemacht wird, aber politisch müssten sie leider gegen das Kirchenasyl vorgehen immer wieder. Und das tun sie mehr oder weniger konfrontativ.
Ulrike Lagru vom Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. kritisiert die politischen Regelungen, die derzeit für Kirchenasyle gelten.
Alle finden, du hast ein Recht hier zu bleiben und einen Aufenthalt hier zu haben. Nur leider gibt es irgendwie so eine europäische Regelung, die sagt, dass du jetzt noch 6 Monate in der Kirche sitzen musst, bevor du das haben kannst.
Doch auch wenn politisch und von vielen anderen Seiten gegen Kirchenasyle vorgegangen wird, lässt sich die Kirchenasylbewegung nicht einschüchtern.
Davor habe ich überhaupt keine Sorge. Und dann sollen sie mich eben ins Gefängnis schicken. Ein Gefängnis in Deutschland ist im Vergleich zu dem, was unsere Leute im Iran und Afghanistan erwartet, immer noch Luxus.
Die Arbeit im Kirchenasyl ist also weiterhin sehr wichtig. Doch laut Ulrike Lagru liegt der Arbeit doch immer ein bitterer Beigeschmack bei.
Auch in unserer eigenen Kirchenasylarbeit, diese Verhinderung von Abschiebungen in andere europäische Länder, ja, das eine sind, aber das andere ist ja, wie geht es eigentlich weiter nach so einem Dublin-Kirchenasyl? Denn das bedeutet ja nur, dass die Person dann in Deutschland einen Asylantrag stellen kann. Und das bedeutet ja noch gar nicht, dass dieser Asylantrag dann in Deutschland auch angenommen wird und das tatsächlich zu einem langfristigen Aufenthalt wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Bittere daran, wenn wir sagen, ja, Kirchenasyl ist immer erfolgreich, also wir erreichen sozusagen das Ziel, dass die Person erstmal vorläufig hier bleiben kann, aber ob das wirklich eine langfristige Lebensperspektive bedeutet, das können wir nicht wissen am Anfang eines Dublin-Kirchenasyls. Und das ist, glaube ich, so sehr frustrierend auch für alle Beteiligten, weil wir natürlich wollen würden, dass die Personen dann auch weiterhin bei uns, also mit uns leben, also unsere Nachbarinnen und Nachbarn werden aus der Kirche rausgehen und wir aber verbunden bleiben können. Denn das ist ja auch eine Form von Beziehungen, die im Kirchenasyl entstehen. Ne? Also man ist da irgendwie in einer krassen Situation eng beieinander. So.
Trotz aller Schwierigkeiten, Kritik und Anstrengungen gibt es das Kirchenasyl in Deutschland nun jedoch schon seit 40 Jahren. Und das sieht der Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg e.V. als Anlass, mit verschiedenen Veranstaltungen die Kirchenasylbewegung zu feiern. Dabei gibt es auch ein genaues Ziel.
Wir haben uns so für dieses Jahr zum Ziel gesetzt, dieses Thema Gewalt an den EU-Grenzen für das Jubiläum aufzunehmen. Denn die Menschen, die bei uns um Kirchenasyl bitten, die haben das alles erlebt. Die sind übers Mittelmeer gekommen, die sind über die Balkanroute gekommen, die sind durch die Flüsse geschwommen, die sind über die Stacheldrahtzäune mussten die klettern. Die haben diese Gewalt wirklich erlebt und deshalb ist so dieses Thema Gewalt an den EU-Grenzen so ein bisschen unser Hauptfokus in diesem Jahr.